Der Predigtext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, ist einer, den ich schon im letzten Jahr in der Passionszeit gepredigt habe. So wollte ich heute eigentlich einen anderen Predigtext nehmen, aber dann habe ich in der vergangenen Woche auf unserer Distriktsversammlung in Hamburg eine Bibelarbeit gehört oder miterlebt zum heutigen Predigtext und gedacht, da sind Gedanken drin, die möchte ich doch gerne noch einmal aufnehmen und dann doch darüber predigen. Die Lieder, die ich für heute ausgewählt habe, die gehen eigentlich in eine andere Richtung. Vielleicht merkt man das, vielleicht auch nicht. Bevor wir den Bibeltext hören, eine Vorbemerkung. Wir sind in der Passionszeit. Das ist die Zeit, in der wir uns auf die beiden wichtigsten Feste der Christenheit vorbereiten, auf den Karfreitag und auf Ostern. Insbesondere das Geschehen von Karfreitag ist aber eigentlich viel mehr, als wir in diesem einen Tag überhaupt fassen können, was wir aufnehmen können an diesem einen Tag. Wir feiern Karfreitag ja immer wieder so, dass wir dabei die Leidensgeschichte Jesu lesen nach einem der Evangelien und dass wir das Abendmahl miteinander feiern. Und damit ist unser Blick schon sehr fokussiert auf den Tod Jesu und darauf, dass dieses leidvolle Sterben für uns zu einer Erlösung wird. Die Bibeltexte der anderen Sonntage in der Passionszeit, die können aber eine Hilfe dazu sein, dass wir auch andere Aspekte des Leidenswegs von Jesu entdecken. Manchmal sind das Texte, die gar nicht unmittelbar etwas mit seiner Passion zu tun haben, aber sie können uns dazu helfen, dass wir uns selbst in Beziehung zu dem Weg Jesu setzen. Sie können uns dazu helfen, zu zeigen, wo sich der Leidensweg Jesu und unser eigener Lebensweg kreuzen. Unser Weg durch dieses Leben, der ist ja auch, wenn wir vielleicht ein langes Leben haben, letzten Endes immer sehr kurz. Wir leben in einer ganz kleinen Lebenswelt. Keiner von uns lebt in der ganzen Welt. Die ganze Welt ist viel zu groß, als dass wir selber darin leben könnten. Wir haben jeder und jede so unsere eigene kleine Lebenswelt. Was gehört dazu? Unsere eigene Lebenswelt, das ist unser vertrautes Umfeld. Das ist unsere Familie, das ist unsere Verwandtschaft. Das sind die Nachbarn, mit denen wir zusammenleben, die Kollegen, die wir am Arbeitsplatz treffen, die Freunde, mit denen wir Freizeit verbringen. Das ist für viele von uns vor allen Dingen auch die Gemeinde, in der wir leben. Und unsere eigene Lebenswelt, das sind die vertrauten Wege, die wir gehen, wo wir arbeiten, wo wir einkaufen, wo wir zum Arzt gehen, wo wir unsere Freizeit verbringen oder Urlaub machen. Also all das, worin wir zu Hause sind, wo wir uns auskennen, wo wir wissen, wie wir uns bewegen müssen, wem wir vertrauen können, vielleicht auch, wen wir lieber meiden sollten, all das ist unsere eigene kleine Lebenswelt, die Welt, in der wir uns auskennen. Die Welt, wo wir auch einigermaßen wissen, was wir zu erwarten haben. Also die Welt, in der wir einen einigermaßen sicheren Boden unter den Füßen haben. Wie sieht unser Glaube aus in dieser Lebenswelt? Ich glaube, das ist ganz oft ein Psalm 23 Glaube. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin mit Gott unterwegs auf meinem Weg. Und Gott führt mich. Gott gibt mir das, was ich zum Leben brauche. Gott versorgt mich. Gott beschützt mich. Gott deckt mir den Tisch. Mein Kollege Dietmar Wagner, der die Bibelarbeit geleitet hat auf der Distriktsversammlung, der hat es ein bisschen anders gesagt. Er hat gesagt, unser Glaube ist oft so ein Erntedankfest-Glaube. Und das soll heißen, ja noch einmal, Gott versorgt mich und ich bin dafür dankbar. Gott ist für mich da und ich bin dankbar dafür, dass er das tut. Wie schön, wenn so unser Glaube in unserer Lebenswelt aussieht. Wir stehen fest auf dem Fels, haben wir es eben gesungen, wir haben sicheren Grund unter den Füßen. Natürlich gehört zum Psalm 23 Glaube auch das finstere Tal dazu. Aber auch im finsteren Tal weiß ich ja, ich bin nicht allein. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie gut, wenn ich so auf festem Grund stehen kann. Aber dann gibt es auch das, was zum Beispiel Menschen in Island erleben. Plötzlich reißt der Boden unter den Füßen auf. Plötzlich tut sich ein Abgrund auf. Und unter dem scheinbar sicheren Grund, da brodelt glühende Lava. Vielleicht geht es gerade Menschen so. Und wenn das passiert, dann droht unsere kleine Lebenswelt zu zerreißen. Wenn unter unseren Füßen die Lava brodelt und der Boden sich auftut, dann müssen wir Angst haben, dass das Leben vernichtet wird. So ein Erlebnis hat auch der Vater des Glaubens, Abraham, gehabt. Wir kennen viele Geschichten von Abraham. Abraham hat viele gute Glaubenserfahrungen gemacht. Das waren gar nicht leichte Glaubenserfahrungen, das waren oft große Herausforderungen. Dass er auf Wege gerufen worden ist, wo er überhaupt nicht wusste, wo es hingeht. Aber Abraham hat immer wieder erlebt, Gott ist vertrauenswürdig, Gott ist verlässlich. Es lohnt sich, seinen Weg mitzugehen. Gott ist wie ein guter Hirte. Und selbst da, wo Gottes Wort gerade lächerlich zu sein schien, als Gott ihm und seiner Frau, die ja schon beide über 80 Jahre alt war, versprochen hat, ihr werdet noch einen Sohn bekommen. Selbst da, als Abraham und Sarah beide nur noch lachen konnten über das, was Gott sagt, da hat sich das erfüllt, was Gott zugesagt hat. Und was für ein Glück war das, als diese Zusage sich erfüllte. Gott ist getreu und was er zusagt, das hält er gewiss. So hat Abraham das immer wieder erlebt. Und das hat ihn zum Vater des Glaubens werden lassen. Er hat sicheren Grund unter den Füßen gehabt. Und dann kam doch der Tag, an dem sich unter Abrahams Füßen die Erde aufgetan hat. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, zunächst die ersten beiden Verse. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und Gott sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Seht ihr den Abgrund, vor dem Abraham jetzt steht? Spürt ihr die glühende Hitze der Lava? Das ist ein Abgrund, der alles verschlingen kann. Der alles verschlingt von der vertrauten Lebenswelt und von dem Glauben an Gottes gute Führung. Das Liebste soll Abraham hergeben, das soll er opfern. Kennt ihr selber solche Abgründe, wo alles in Frage gestellt ist, wo ihr für euren Glauben keinen Halt mehr findet, wo ihr zugreifen könntet, an dem ihr euch festhalten könntet? Ihr wisst wahrscheinlich längst, wie die Geschichte weitergeht, aber die Bibel erzählt diese Geschichte so, als ob man noch gar nichts wissen kann. Als ob man noch gar nicht wissen kann, wie sie ausgeht. Die Bibel erzählt diese Geschichte mit einer schier unerträglichen Spannung. Wie in Zeitlupe geht das. Und am Ende, da wird sogar jede einzelne Bewegung, die Abraham macht, in Großaufnahme gezeigt. Ich finde, sie ist kaum zu ertragen. Ich lese weiter, die Verse 3 bis 10. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Schrecklich. Abraham, der eigentlich keinen Grund mehr unter den Füßen haben kann, als ihn der Auftrag von Gott erreicht, macht sich trotzdem auf den Weg, geht trotzdem noch einmal den Weg, den Gott ihm zumutet. Aber wie mechanisch, wie besinnungslos trifft er seine Vorbereitungen. Er packt den Esel, er spaltet Holz, er geht mit dem Sohn und zwei Knechten in die Richtung, die Gott ihm gesagt hat. Ich frage mich, ist das wirklich Glaube? Ist das der Vater des Glaubens, einer, den man sich zum Vorbild im Glauben nehmen kann? Ich erinnere mich an das Lied, das wir früher in der Jungschar oft und gerne gesungen haben. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Kennt wahrscheinlich viele von den älteren Leuten. Ich habe das gerne gesungen. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Seinen Sohn führt er zum Brandaltar und opfert ihn, wie es ihm von Gott befohlen war. Und jetzt gruselt mich vor diesem Lied. Was ist denn das für eine verrückte Melodie? Da, 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 da. Darum geht's doch überhaupt nicht. Es geht um das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Muss denn Glaube nicht auch mal heißen, so wie Petrus das getan hat, und sagen: So nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vor der letzten Strecke des Weges lässt Abraham die Knechte zurück. Will er keine Zeugen haben für das, was nun kommt? Oder soll ihm da niemand ins Messer fallen können? Und für uns als Leser und Hörer dieser Geschichte wird sie immer quälender, denn jetzt fängt der Junge an zu fragen. Der ahnt doch was. Und was Abraham antwortet, das ist doch eigentlich eine feiste Lüge. Abraham weiß es doch besser. Oder er weiß es doch schlechter. Oder ist das die Hoffnung, an der Abraham sich selber festhält, dass Gott doch noch einen anderen, noch einen besseren Plan hat? Aber was immer Abraham denkt und hofft, er tut eben doch ganz mechanisch jeden Handgriff, der zu dem entsetzlichen Ende führt. Er baut aus Steinen einen Altar. Er legt Holz darauf. Er fesselt seinen Sohn. Er legt ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Er reckt die Hand aus. In Großaufnahme kriegen wir das zu sehen. Er fasst das Messer. Er schickt sich an, den Sohn zu schlachten. Es graust mich. Es graust mich vor einem Gott, der solche Forderungen stellt, und es graust mich vor Menschen, die sich auf so etwas einlassen. Aber welches Grausen muss wohl Abraham empfinden in dieser Situation? Und welches verzweifelte Grausen empfindet sein Sohn Isaak? Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Leg deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Das ist wie das Auffahren aus einem Albtraum. Im letzten Moment, als die Spannung schier nicht mehr zu ertragen ist, da kommt der erlösende Stoppruf. Stopp, tu das bloß nicht, keineswegs. Niemals sollst du dein Kind opfern. Ein Engel des Herrn ruft vom Himmel her den Abraham aus seinem Albtraum wach. Aber war das wirklich nur ein Traum? Oder war das nur eine Glaubensprobe? Oder ist das alles nur ein früher Hinweis auf die Passionsgeschichte? Der Mensch soll gar keine Kinder opfern, aber Gott opfert seinen eigenen Sohn. Ich stehe dieser Geschichte hilflos gegenüber, aber wenn sie eine Hilfe sein soll, meine eigene Lebenswelt mit der Passionsgeschichte zusammenzubringen, dann wird mir doch etwas deutlich daran. Der Glaube, zu dem die Bibel mich herausfordert, hat doch noch eine tiefere Dimension, hat tiefere Schichten als das, was ich in Psalm 23 lese. Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch anderes. Zum Glauben, zu dem die Bibel mich herausfordert, gehört nämlich manchmal doch auch der Weg, auf dem ich nur noch das finstere Tal sehe, aber nicht mehr den tröstenden Stecken, der mir Kraft und Mut macht. Es gibt die Wegphasen, wo mir der feste Boden unter den Füßen wegbricht und ich keinen Halt mehr finde, wo ich nicht mehr verstehen kann, was Gott von mir will und was Gott mit mir tut. Und das ist der Weg, wo Glaube nicht bedeutet, jetzt zeige ich Gott mal, wie viel Vertrauen ich habe und gehe einfach den Weg, den er mir weist. Den habe ich dann nämlich nicht, den Glauben. Die Kraft, die habe ich dann nicht. Aber es kann diesen Weg geben. Es kann den Weg geben, wo ich nur noch gehen kann, weil ich gar keine andere Alternative mehr habe. Wo ich nichts mehr entscheiden kann. Wo ich nicht entscheiden kann, will ich das überhaupt oder will ich das nicht, sondern wo ich gehen muss, weil es nicht anders geht. Gibt es das im Leben? Gibt es das auf dem Weg mit Gott? Ich glaube, ihr wisst das selbst. Ja, das gibt es. Hat nun die Abrahamsgeschichte etwas mit der Passionsgeschichte von Jesus zu tun? Ja, das hat sie. Aber nicht nur an dem einen Vergleichspunkt, dass Jesus so etwas ist wie das Opferlamm, das für uns an unserer Stelle geopfert wird, sondern Jesus begegnet mir auch in dem Abraham, dessen Lebenswelt total zusammenbricht. Und sie begegnet mir in dem Isaak, der mit immer größerer Angst merkt, was da auf ihn zukommt. Jesus auf seinem Leidensweg kommt auch mir zur Seite, wo alles dunkel ist und ich nichts mehr sehe von einem neuen Leben. Ich weiß doch, dass es solche Geschichten geben kann im eigenen Leben und ich habe es bei anderen schon oft genug gesehen, wo alles zusammenbricht, wo sich der Boden auftut. Und es ist für mich so eine Hilfe und so eine Erlösung zu wissen, und Jesus ist diesem Weg nicht ausgewichen. Er ist so einen Weg auch gegangen, ganz bis ans Ende, bis in die letzte Konsequenz. Ostern, das ist ja nicht das Licht am Ende des Tunnels, das man schon von Anfang an sehen kann. Dann macht der Tunnel keine Angst mehr. Dann kann man gut durch den Tunnel kommen, gut durchs finstere Tal gehen, wenn man immer das Licht schon sehen kann. Ostern ist das, womit die Jünger nicht gerechnet haben, womit Petrus nicht gerechnet hat. Er hat das gehört vielleicht, aber er hat das nicht ernst nehmen können. Er hat dafür keine Vorstellung gehabt von Ostern. So wie das Ende der Geschichte von Abraham und Isaak eine ganz unvermutete Wende ist, so ist auch Ostern ein ganz unerwarteter Neuanfang. Aber es ist wichtig, die Geschichte bis zum Ende zu lesen, die Geschichte von Abraham und Isaak. Es ist wichtig, den Weg von Abraham und Isaak bis zum Ende zu gehen, weil man sonst den Ruf nicht hört. Stopp, tu das nicht! Und genauso wichtig ist es, dass Petrus den Weg von Jesus nicht verhindert oder dass Jesus eben nicht vom Kreuz herabsteigt. Jesus bleibt bis in die letzte Konsequenz an unserer Seite. Sonst wären wir wirklich am Abgrund allein. Das ist nicht zu fassen, aber der gute Hirte Jesus, der ist auch im finsteren Tal da, wo ich selbst nichts mehr in der Hand habe, wo ich selbst keinen Grund mehr unter den Füßen habe. Am Karfreitag werde ich wieder das machen, was wahrscheinlich manche von euch gar nicht mögen. Ich werde am Ende des Gottesdienstes die Kerzen löschen und die Bibel zuschlagen. Da wird am allerdeutlichsten, für mich jedenfalls, für meine Gefühle wird es am allerdeutlichsten, Jesus ist wirklich gestorben. Das war ganz echt. Bis in die letzte Konsequenz ist Jesus diesen Weg gegangen. Jesus ist nicht von meiner Seite gewichen. Sein Weg führt wirklich in den Tod. Wir möchten gerne immer schon Ostern mit dazuhören oder dazusehen. Aber die Auferstehung, die ist erst 3 Tage danach erfolgt. Der erlösende Ruf, Christus ist auferstanden, der kommt erst danach. Aber er kommt. Amen.